Ja, das Thema für den heutigen Gottesdienst ist das Gebet. Eine Sache, die man sehen muss, bevor man sich damit beschäftigt, was Jesus zu dem Thema Gebet sagt, ist, dass die kulturelle Situation zur Zeit Jesu im Verhältnis zum Gebet völlig anders war als heutzutage. Stellt euch einfach mal vor, ihr tut es euch an und geht am Samstagvormittag, so gegen 11, 12 Uhr, nach Freiburg in die Stadt. Und ihr schlängelt euch so da durch die Mengen irgendwie. Und irgendwo mitten da, wo alle Leute versuchen lang zu gehen, steht mittendrin breitbeinig eine Person, ein Mann oder eine Frau und sagt: Oh allmächtiger Gott, ich lobe dich für diese Menschen und ich lobe dich für die Erschöpfung der Welt und die Tiere und die Kühe und die Schafe. Und so steht der da und das schon seit einer halben Stunde. Was würdet ihr denken? Ja, was würdet ihr denken? Ein paar Zurufe, sofern sie jugendfrei sind, weil es sind noch Kinder da. Bitte? Typisch Freiburg? Okay, ja. Ja, stimmt irgendwie. In Duisburg wird das keiner so machen. Der übertreibt, ja. Würden auch welche Sanitäter holen, wenn er nach 3 Stunden immer noch da steht? Und das ist der wesentliche Unterschied. Zur Zeit Jesu, wenn er nach 3 Stunden da immer noch steht, würden die Leute nicht den Sanitäter holen, sondern würden sich unter Umständen dazustellen, weil sie sich denken, das ist ein heiliger Mensch, es ist gut, in dem seiner Nähe zu sein. Das wird in Freiburg, glaube ich, trotz allem nicht passieren. Sondern ich glaube, selbst frömmere Menschen würden versuchen, auf Distanz zu gehen. Und wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid und die fragen, ey, sag mal, kennst du den nicht? Würden wir sagen, oh nee, kennen wir nicht, selbst wenn er in die gleiche Gemeinde geht. Ne? Okay, also das ist wichtig zu wissen. Gebet zur Zeit Jesu war eine öffentliche Sache, auch. Man tat es draußen, überall auf den Straßen und Plätzen. Und es war nicht peinlich, nicht schlimm, sondern es war eher so, dass Leute, wenn sie einen dabei erwischten, dass man öffentlich da auf irgendeinem Platz im Weg stand und betete, dass die Leute nicht gedacht haben, so ein Depp, sondern gedacht haben, ja, das ist ein frommer Mensch. Wenn ich nur auch mal den Mumm hätte, so zu beten wie der, dann wäre das vielleicht alles besser. Und wenn wir das alle tun würden, dann wird vielleicht Gott endlich den Messias schicken und wir würden den Römern richtig einen in den Hintern treten können. Das ist die andere Sache, dass nicht nur sozusagen die jüdische Religion mit ihren Gebeten präsent war, sondern in der gesamten Kultur drumherum war es so, dass es überall Tempel gab, dass überall Menschen gebetet haben und ihre Götter angebetet haben. Und das war nicht peinlich und da redete man drüber. Und in diesen Kontext hinein, des öffentlichen Gebetes, des Gebetes, wo Leute einfach irgendwo sich hinstellen, wo sie beten, und das auch gesehen werden, da sagt Jesus, und das ist überliefert in Matthäus Evangelium Kapitel 6, wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gerne auf öffentlichen Plätzen, in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Ja, diese Predigt wird 3 Punkte haben, aber das Ganze ist komplexer, weil jeder dieser Punkte wieder Unterpunkte hat. Ich beginne mal mit dem ersten Hauptpunkt, die Grundeinstellung. Bei all dem, was Jesus über das Gebet sagt, ist es ganz, ganz wichtig, diese Grundeinstellung zu verstehen, weil ansonsten machen die Sachen, die hinterher rauskommen, nicht wirklich Sinn. Die Grundeinstellung Jesu ist, erstens, Gott ist eine Person. Er ist nicht das letzte ewige Sein, was irgendwo wabert und sich nicht selbstbewusst ist, weil es so bewusst ist, dass es das gar nicht mehr merkt, sondern Gott ist eine Person, die sich selber wahrnimmt, die kommunizieren kann. Das Zweite, was wichtig ist, Gott ist eine Person, die uns liebt. Ich meine, eine Person, die so groß ist, dass sie die ganze Welt geschaffen hat, die musste nicht mit jeder Amöbe reden, die hier auf irgendeinem der Milliarden Planeten zufälligerweise verstreut ist. Aber Gott liebt uns. Nicht selbstverständlich, aber das ist die zweite wichtige Sache. Gott ist Person, diese Person liebt uns. Das Dritte ist, diese Person ist nicht irgendeine Person, sondern sie ist wichtig. Außergewöhnlich wichtig. Sie ist halt Gott. Schöpfer der Welt, Herrscher des Universums, wie immer man das nennen will, auf jeden Fall, sie ist sozusagen die Person, die alle Lego-Männchen geschaffen hat. Und wir sind nur die Lego-Männchen und Gott ist der Designer, der Schaffer, der Kreateur dieser ganzen Lego-Männchen. Also ganz was anderes und trotzdem irgendwie ähnlich. Und weil er uns geschaffen hat und weil wir nur so die Lego-Männchen sind und er der Entwickler, der Projektmanager, selbst der Handwerker dieser Lego-Männchen ist, ist es so, dass wir ihm nichts vormachen können, sondern dass er uns durch und durch kennt. Einfach so, ohne Videokameras und Spionagesatelliten, einfach so, er kennt dich und mich durch und durch. Sogar die Stellen, die ich selber nicht kenne. Und wenn Gott über Ralf Berger redet, dann redet er über alle Zimmer meines Lebens, selbst über den dunklen Keller und die Ecke ganz hinten rechts, wo ich selber schon nicht mehr hingehe, weil es mir da zu gruselig ist und schon gar nicht mehr weiß, was da drin ist, weil ich war da schon lange nicht mehr. Gott weiß es. Diese Grundanstellungen sind absolut wichtig. Und all das, was Jesus über das Gebet sagt und was ich sagen werde, macht nur Sinn, wenn man das sieht. Gott ist Person, Gott liebt uns, er ist wichtig und wir können ihm nichts vormachen. Und jetzt kommen meine zwei Unterpunkte, nämlich das erste ist, man kann Gebet missbrauchen. Und das sagt Jesus hier ganz deutlich, wenn er sagt, tut es nicht so wie die Scheinheiligen. Die beten nicht, um mit Gott zu reden, sondern die beten, um irgendwie von den Leuten angesehen zu werden. Ich meine, so wie wenn ich jetzt jeden Tag nach Freiburg, am Samstag nach Freiburg reinlaufen würde, weil ich denke, ach, da sind viele Leute von der 3-3 da und ich dann wieder irgendwo stehen würde und beten würde oder so und dann kämt ihr so vorbei und nach der Weile würden alle so darüber reden, ah oh Mensch, der Ralf Berger ist ja voll so ein frommer Christ irgendwie, ne? Ich hätte ja gedacht, der wäre in Saturn gegangen, einen neuen Computer kaufen. Nein, der war beten. Selbst im Saturn war er beten. Er hat gar nicht die neuen Bildschirme gesehen und die Grafikkarte. Er war am Beten. Für all die Menschen, dass sie erkennen, dass Gott wichtiger ist als Grafikkarten. Okay, also, man kann Gebet missbrauchen, wenn es so etwas Öffentliches ist. Und das war anscheinend zur Zeit Jesu üblich. Und das will Jesus nicht. Warum? Ich habe mal einen Kollegen gehabt, den habe ich kennengelernt in der Ausbildungszeit. Der war im Grunde auch in der Ausbildungszeit. Der hat dich begrüßt, ist auf dich zugekommen und hat gesagt, hallo, zum Beispiel beim Fahrkonvent, wenn so ganz viele Fahrer und Fahrerinnen sich treffen, hat dir die Hand gegeben, hallo, und hat gefragt, wie geht's? Und während du dem irgendwas erzählt, das hat er immer geguckt. Und wenn jemand wichtigerer im Raum war, zum Beispiel der Superintendent, hat er dich eiskalt, während du noch geredet hast, die Hand losgelassen und ist zu dem hingegangen und hat gesagt, ah, guten Tag, Herr Superintendent. Bei dem hat er das dann nicht gemacht. Das hat er zweimal bei mir gemacht. Und das Einzige, was ich gedacht habe, ist, so. Oder? Ich meine, wie fühlt man sich in so einer Situation? Wenn wir Gebet benutzen, um Eindruck zu schinden bei anderen Leuten, machen wir genau das mit Gott. Deswegen sagt Jesus, hört auf, so scheinheilig zu sein. Wenn ihr was zu beten habt, dann betet oder haltet den Mund. Aber benutzt nicht das Gebet zu Gott dazu, bei irgendwelchen Leuten Eindruck zu schinden. Vor allen Dingen ist die ganze Sache vollkommen abstrus, weil wenn wir bei irgendjemandem Eindruck schinden müssten, dann wäre es ja eigentlich bei Gott, weil der hält unser Leben in der Hand. Also eine absolut vollkommen planlose Fehleinschätzung, wenn wir das tun. Aber es geht. Der zweite Untergedanke, Gott nicht für dumm verkaufen. Dann sagt Jesus, wenn ihr betet, dann leiert nicht die Gebetsworte herunter, weil ihr dann meint, wenn ihr lange genug gebetet habt und genügend lange, bis euch die Zunge franzt, dann wird Gott schon sagen, ach Mensch, jetzt gebe ich es ihm oder so. Sondern verkauft Gott nicht für dumm. Und auch da ein Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel und ich will auch keine anwesenden Versicherungsvertreter irgendwie damit treffen. Aber wir haben, als Angel und ich ganz jung waren, hatten wir mal so einen Versicherungsvertreter da, weil wir irgendwie eine Haftpflicht wollten. Irgendwie haben wir gedacht, es wäre gut so, als wenn man so verheiratet ist und so das Leben startet, irgendwie, was braucht man dafür Versicherung und Haftpflichtversicherung. Dann ist er also gekommen. Und der hat total gelabert und geschwätzt und du hast richtig gemerkt, der hat immer genau reagiert auf das, was du gesagt hast und fand das dann auch super. Ne? Also unsere schrottige Wohnungseinrichtung fand er total cool und wertig und irgendwie, und was machen wir, studiert Theologie, ist auch ein schöner Beruf und so. Ne? Also und irgendwie hast du so gedacht, irgendwie. Ne? Auf der anderen Seite, als er ging, haben wir einen Pack von Versicherungen unterschrieben, ne? Die wir gar nicht brauchen. Und wie wir dann ein paar Jahre nach England gefahren sind und dann irgendwie diese Verträge sich durch das Verlassen von Deutschland erübrigten, waren wir heilfroh. Das heißt, wir waren, obwohl wir spürten irgendwie, der labert nur, um uns was zu verkaufen, waren wir zu doof und haben uns da was verkaufen lassen. So, Gott lässt sich nicht für dumm verkaufen. Okay? Wir können die größten Verkaufsschulungen gemacht haben und wir können einem Blinden eine Sonnenbrille beim Blinden macht ja Sinn. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Wir können wer weiß was an wer weiß wen verkaufen, aber wir werden nicht durch unsere gesamte Schulung und Gelehrsamkeit und Beredsamkeit Gott auch nur einen Knopf an die Backe nähen können. Das wird nicht sein, weil, nämlich Grundeinstellung, was sind die wesentlichen Punkte? Gott können wir nichts vormachen, er blickt durch. Okay? Also, die beiden Sachen beim Gebet erstmal weglassen. Den Missbrauch, indem wir das Gebet benutzen, um bei anderen Eindruck zu schinden und der Versuch, Gott für dumm zu verkaufen. So, damit bin ich bei dem ersten Punkt Grundeinstellungen fertig und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn das jetzt so alles geklärt ist, was sollen wir denn dann beten? Und wie würde jetzt so ein Gebet aussehen, wo wir Gott nicht für dumm verkaufen, wo wir nicht herumlabern, aber trotzdem auch zu dem kommen, was uns am Herzen liegt? Und das ist jetzt der zweite Teil, weil Jesus nämlich dann sagt, so sollt ihr beten und dann kommt das, was ihr sehr wahrscheinlich kennt. Die nächste Folie bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der zweite Punkt, was sollen wir beten, hat jetzt mancherlei Unterpunkte. Der erste Unterpunkt ist wieder die Grundausrichtung. Worum soll es in einem guten, ernsthaften, sinnvollen, passenden Gebet mit Gott gehen? Wenn Gott also eine Person ist, die uns liebt, die sehr, sehr wichtig ist, weil sie die ganze Welt geschaffen hat und eine Person ist, die uns durchblickt. Das Erste, was an diesem Vater unser deutlich wird, es soll nicht um uns zuallererst gehen, sondern all das, was in diesem Gebet vorkommt, soll aus der Sichtweise Gottes geschehen. Deswegen heißt es am Anfang, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was immer ihr also betet, es ist in diesen Kontext hineingestellt. So ein Gebet wie zum Beispiel, oh, schenk, dass die Blitze kaputt war, weil sonst wird's viel zu teuer. Ist ein Gebet, was man sicherlich gerne mal als Stoßgebet nach oben schicken können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dieses Gebet sofort erfüllt unter richtig, wichtig, gehört so, lässt sich messen an, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Bringt es das Reich Gottes vorwärts, wenn ich schon wieder geblitzt worden bin, aber die Blitze schon wieder kaputt ist, weil Gott auf wundersamer Weise irgendwie da was gemacht hat? Oder bringt es es nicht vorwärts? Ich befürchte, meistenteils nicht. Also, was immer wir beten, deutlich ist als erstes die Grundausrichtung. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Und wenn wir uns im Gebet auf Gott ausrichten, geht es erstmal darum, uns auf Gott auszurichten und nicht auf uns. Es geht nicht darum, Gott auf uns auszurichten. Das zweite ist, trotzdem fallen wir nicht hinten runter, sondern es geht darum, was wir wirklich brauchen. Gott ignoriert nicht unser Sein. Er kennt ja unsere Befindlichkeit. Siehe wie der Grundeinstellung am Anfang, wir können ihm nichts vormachen. Er weiß, was auf unserem Herzen ist und er weiß, was wir brauchen. Aber Gott ist nicht die Wunschmaschine, die uns jeden Kram erfüllt. Und weil wir dummerweise nicht mit einer goldenen Kreditkarte geboren worden sind, haben wir glücklicherweise unseren lieben Vater im Himmel. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Ich weiß, dass es auch Auslegungen gibt von Menschen, die das sehr stark so sehen. Die sagen, du bist ein Königskind Gottes und Gott ist der König, dem die ganze Welt gehört. Darum wird er dir alles geben, worum du ihn wirklich bittest. Ich glaube, dass das nicht so ist. Gott ignoriert nicht unser Sein. Gott sieht, was wir wirklich brauchen. Und vielleicht gibt er uns auch mehr, als wir brauchen. Aber eindringlich bitten können wir eigentlich ihn nur um das, was wir wirklich brauchen. Und das steckt in dem nächsten Abschnitt drin. Und da macht Jesus deutlich, dass es eigentlich zwei Dinge gibt, die wir brauchen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Also das, was wir zum Leben brauchen, jeden Tag. Und das ist bestimmt auch nicht nur Brot, sondern Wasser. Und ich bin mir auch sicher, Wurst und für manche andere Soja und Tofu-Tier, was auch immer es ist, das ist es. Und das Zweite ist, und das sehen wir vielleicht gar nicht so gerne, genauso wie wir für unseren Körper tagtäglich Ernährung brauchen, müssen wir auch zugeben, dass wir tagtäglich Mist bauen. Und deswegen hängt Jesus direkt an das täglich Brot das andere dran, von dem er denkt, das ist genauso wichtig wie das täglich Brot, nämlich und vergib uns unsere Schuld. Genau wie du jeden Tag hungrig wirst, zumindest bei mir ist es so, ich werde jeden Tag hungrig, mache ich auch jeden Tag Mist, für den ich mich entschuldigen muss, bei Gott und manchmal auch bei Menschen. Und genauso wie die Menschen um mich herum hungrig werden, machen sie vielleicht auch manchmal Dinge, wofür ich ihnen vergeben muss. Deswegen hat Jesus die beiden Dinge ganz eng zusammengepackt. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also die Grundausrichtung, was wir wirklich brauchen. Dann die Vision Gottes für unser Leben. Also wenn wir überlegen, was ist wichtig für unser Leben, was könnte wirklich anders werden durch unser Gebet, dann ist es nicht, lad meine goldene Kreditkarte auf, sondern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hilf, weil ihr wisst ja, am Anfang steht, geheiligt werde dein Name, hilf uns, das besser machen zu können, deinen Namen zu heiligen. Die Dinge so zu tun in unserem Leben, dass sie dein Reich vorwärts bringen, dass sie deiner Wesensart entsprechen. Das ist also die Vision für unser Leben. Und von daher all die Gebete, die wir haben, all die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Gott auf dem Herzen liegt diese Version, dass wir weniger mit dem Bösen in dieser Welt zu tun haben und dass wir mehr mit dem Guten zu tun haben in dieser Welt. Dass irgendwann mal vielleicht jemand zufälligerweise über einen Christen für eine Sekunde sagen könnte, das sind die Guten, wie das so in so manchen amerikanischen Filmen immer kommt. Okay, und dann zum Schluss fasst Jesus das Ganze nochmal zusammen, weil er ja weiß, dass Menschen manchmal sehr schnell vergesslich sind und so ein Vaterunser, wenn man das konzentriert runterspricht, schon vielleicht der Anfang wieder vergessen ist, wird nochmal deutlich, worum geht es eigentlich nochmal im Gebet? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Da sagt Jesus nochmal deutlich, worum es eigentlich ging. Es geht um Gott und um das, was Gott repräsentiert und um das, was Gott wichtig ist. Und dann wird das Ganze mit einem Amen abgeschlossen. Und Amen habe ich immer früher gedacht, das wäre so wie wenn beim Funk oder so, Roger, over, dass man also Gott durchgibt, Amen und so, dann weiß die himmlische Rezeption, okay, wir können die Leitung freischalten für die Nächsten. Aber Amen ist eigentlich einfach nur ein hebräisches Wort und heißt so viel wie echt, ey, wirklich. Im Lutherdeutsch heißt es dann wahrlich, wahrlich. Aber ich finde wahrlich, wahrlich klingt komisch. Aber du könntest zum Beispiel auch sagen wahrlich, wahrlich am Ende eines Vaterunsers. Aber das klingt ein bisschen komisch, von daher sagen wir immer Amen und dann ist damit gemeint, ja echt, ey, jetzt wirklich. Aber genau das und nichts anderes. Ja, das sind die Grundgedanken, die Jesus uns mitgibt zum Gebet. Überlegt euch, wer Gott ist. Überlegt euch, wie es passend ist, zu Gott zu beten. Und falls ihr nicht ganz sicher seid oder bei manchen Dingen denkt, da, ich bin mir nicht sicher, guckt euch das Vaterunser an. Das heißt nicht, dass wir nicht um alles andere, was immer uns auf dem Herzen liegt, dass wir nicht all das beten können. Die Sache ist nur die, wenn wir um etwas bitten, von dem es uns wirklich ernsthaft wichtig ist, dass es Gott auch tut, dann muss es in seinem Rahmen liegen. Und das ist eine ganz natürliche Sache, weil Gott hat Verantwortung für uns. Die gleiche Situation haben alle Lehrer, alle Menschen, die in irgendwelchen Erziehungsberufen sind. Wir können Kindern nicht all das geben, was sie sich wünschen, weil wir wissen, sie würden sich damit ruinieren und zerstören, sondern wir müssen so bitten, wie kann ich nochmal eine Tafel Schokolade haben, müssen wir manchmal Nein sagen, um das Wohl des Kindes. Und das Kind ist knatschig, aber wir wissen, das war das Richtige für das Kind. Und genauso geht es Gott sicherlich auch mit ganz vielen Bitten, die wir haben. Letzten Endes ist es so, wenn wir zu Gott beten, dann beten wir, und das ist, denke ich, das, was wir immer wissen sollten, zu jemandem, der uns von ganzem Herzen lieb hat und dem es wichtig ist, dass es uns gut geht und dass wir in unserem Leben einen Weg gehen können, zu dem wir am Ende unseres Lebens Ja sagen können. Und das drückt Jesus ganz oft aus, indem er sagt, ich bin ein Hirte, oder die Bibel drückt es aus, Gott ist ein Hirte für uns. So wie ein Hirte für seine Schafe sorgt. Und das ist das nächste Lied, was wir jetzt singen. Das heißt Wunderbarer Hirte.